Ohne deine Hilfe wäre ich morgen noch nicht umgezogen, Marc. Hier, nimm mal den Karton. Hä? Marc?
Lass dich nicht kaltstellen von der Erkältung. Aspirin Complex wirkt gegen mehrere Symptome gleichzeitig. Es lindert Erkältungsschmerzen, Fieber und befreit sogar Nase und Nebenhöhlen. Schnell, effektiv bis zu 6 Stunden.
Los geht's. Hep.
Aspirin Complex. Trotz Erkältung voll im Leben. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.
Ja, das war am Samstag ein sehr deutlicher Heimsieg für RWE gegen Havelse. 4:1. Dabei stand vor allem ein Mann im Mittelpunkt, Marek Janssen. Haben viel im Vorfeld über ihn gesprochen. Trainer Uwe Koschnert hat ihn aufgestellt. Er hat es ihm mit 3 Toren zurückgezahlt. Wir sprechen natürlich heute über das Spiel, blicken aber auch nach vorne, denn am Sonntag kommt mit Wiesbaden ein echter Top-Gegner an die Hafenstraße.
Von der Hafenstraße. Inside RWE. Ein Podcast der WAZ.
Hallo aus Essen, schön, dass ihr heute wieder mit am Start seid bei einer neuen Folge. Nach dem deutlichen Heimsieg für Rot-Weiß Essen, da geht es natürlich heute vor allem drum. An meiner Seite, zu meiner Rechten vom Reviersport, Christian Wozniak.
Hallo.
Und RWE-Reporter Martin Herms. So.
Hallo.
Schön, dass ihr beide da seid. Lasst uns direkt loslegen und übers Spiel sprechen. Martin, wir haben im Vorfeld, glaube ich, vor allem über eine Personalie diskutiert. Das blieb ja gar nicht aus die letzte Woche. Marek Janssen, der stand dann auf dem Platz. Uwe Koschnert hat seinen Ärger, Frust, wie auch immer, runtergeschluckt und ihn aufgestellt. Und wer sich die Torschützen anguckt, alles richtig gemacht.
Ja, besser hätte man es nicht machen können, besser hätte es nicht laufen können. Natürlich eine überragende Geschichte, dass ausgerechnet Janssen dann einen Dreierpack auspackt. Also ein Tor wäre schon cool gewesen, aber dass der dann gleich 3 macht und dann so einen Auftritt hinlegt, war ja wirklich Wahnsinn. Ganz klar, der Mann des Tages mit 3 Toren. Er war ja eigentlich gefühlt an jeder Offensivaktion beteiligt in seiner Spielzeit. Er hatte schon vor dem 1-0 2 sehr gute Möglichkeiten gehabt und hat da wirklich eine Gala-Vorstellung hingelegt. Absolut toll ist dann gefeiert worden von den Fans. Also so kann man so ein Thema dann auch irgendwie abschließen. Nichtsdestotrotz, 4:1, ich finde, es spiegelt nicht so wirklich das wider, was auf dem Rasen passiert ist. Ich finde schon, dass es in den ersten 35 Minuten echt ein schwacher Auftritt von Rot-Weiß Essen war. TSV Havelse, muss man natürlich auch sagen, gehört auch zu weit dazu, hat da wirklich sehr, sehr gut gespielt. Also die haben gezeigt, warum die zuletzt sehr, sehr aufsteigende Form gezeigt haben, warum man Hoffenheim 4-0 geschlagen hat, warum man die letzten 4 Spiele ungeschlagen war. Die haben wirklich sehr, sehr gut und mutig nach vorne gespielt, aber RWE natürlich unfassbar viele Torschancen zugelassen. Das darf einer Top-Mannschaft zu Hause einfach nicht passieren. Und man kann sich dann beim zweiten Mann des Spiels bedanken, bei Jakob Golz, dass es beim 0-0 geblieben ist. Denn unmittelbar vor dem 1-0 hat er ja gegen Paldino richtig einen rausgeholt mit einer Fußabwehr, das 0-1 verhindert. Und dann wäre es möglicherweise anders gelaufen. Dann wäre es vielleicht unruhig geworden im Stadion. Aber so konnte man sich dann aufgrund der individuellen Klasse von Golz und von Marek Janssen über einen verdienten Heimsieg freuen.
Ja, lass uns direkt noch tiefer einsteigen.
Szene des Spiels.
Fange ich bei dir an, Wotzi. Was hast du dir rausgesucht?
Ja, ich habe 2 Szenen des Spiels eigentlich mir ausgesucht, die nach dem Spiel stattgefunden haben. Einmal Ergänzung zu Martin, Samir Fecici, der angehende Fußballlehrer des TSV Havelse, hat es kurz zusammengefasst. Wir haben hier Fußball gespielt, Rot-Weiß Essen hat die Tore gemacht, vor allem in Person von Marek Janssen und sie hatten Jakob Golz. So ist das Spiel zusammengefasst. Und Szene des Spiels, die zweite, Marek Janssen. Ja, um den Namen kommen wir heute nicht herum. Uwe Koschnert hat nachher im Interview gesagt, dass Marek Janssen zur Pause Zwicken im Oberschenkel oder in den Adduktoren hatte, Entschuldigung, in den Adduktoren. Und auf die Frage hin, ob Marek Janssen dann jetzt nach seinem Dreierpack demnächst gegen den SVW in Wiesbaden am Sonntagabend eine Startelf-Garantie bekommt, hat Uwe Koschnert müde gelächelt und gesagt, ja, wenn er die Woche jetzt schadlos übersteht mit seinen Adduktoren, dann habe ich keine geilen Argumente, um ihn nicht aufzustellen. Das fand ich dann sehr amüsant und ich glaube, Uwe Koschnert hat jetzt verstanden, das ist seine Nummer 9. Er hat 15 Spiele absolviert, jetzt 8 Tore gemacht.
Acht Tore,
ja. Und nur 3-mal von Beginn an. Ne? Klar, kann man jetzt hätte, Fahrradkette, was wäre, wenn, aber das ist ein Stürmer, der weiß, wo das Tor steht. Beim SV Meppen hat er getroffen. Wer letzte Woche gesagt hat, viel Dreck gefressen. Also ich habe ihm das vom Herzen gegönnt, weil ich stehe auf so mündige Spieler, auch auf ein bisschen so Quertreiber, die ihre Meinung sagen, die von sich überzeugt sind. Vor allem, ich glaube, als Stürmer musst du das sein, das sagte Koschinat auch. Die da hinten spielen und da vorne spielen, sind spezielle Charaktere, Persönlichkeiten. Und ja, Marek Jansen, ich sag mal so, hat große Fresse gehabt und hat geliefert.
Ja, und wir sehen ja, wie er bei den Fans ankommt. Ne?
Ja,
wir haben
ja
auch ein Gespür dafür. Jetzt hat man gerade vor ein paar Tagen Tom Mustier verloren, einen Publikumsliebling. Ja. Und jetzt hat man ja quasi neun. Also von Mustier war jetzt nichts mehr zu hören. Ne? Also Marek Jansen, Sprechchöre, der ist einfach so ein Typ mit Ecken und Kanten, der passt zur Hafenstraße. Und ich muss sagen, er hat mich sportlich wirklich überrascht. Also das ist natürlich eine total verrückte Geschichte. Der Spieler wurde neu verpflichtet, hätte schon zum Ende der Vorbereitung gehen können. Ich glaube, da lagen alle falsch. Ich muss ja ehrlich zugeben, ich habe ihn in einem Freundschaftsspiel gesehen, hier gegen den VfB Frohnhausen. Mhm. Und da hat er echt Mühe gehabt. Da habe ich mir auch gedacht, boah, also ob das reicht für dritte
Martin,
Liga?
Martin, ich hatte dich mal gefragt im Sommer, erinnerst du dich?
Ja.
Weil du oft beim Training bist. Und dann habe ich gefragt, was macht eigentlich Marek Jansen? Sagst du, boah, schwierig.
Ja, er wirkte nicht wirklich beweglich, etwas hölzern, aber trotzdem, man muss ihm etwas Zeit geben. Er kam ja auch aus einer Verletzung, ne, aus Meppen, Regionalliga. Das ist natürlich immer eine Anpassung erforderlich. Und es war schon wichtig, dass Marek Jansen selbst gesagt hat, okay, ich beiß mich hier durch. Mhm. Er hätte ja gehen können. Also ne,
zum TSV Havelse.
Genau, ausgerechnet zum TSV Havelse. Und dann macht er 3 Tore. Also wenn er am Ende Rot-Weiß Essen zum Aufstieg schießen sollte, wird das, glaube ich, die ganz große Geschichte des Jahres. Mhm. Aber Fakt ist, er hat mich sportlich wirklich überzeugt. Und er hat ja das Gesamtpaket. Er ist kopfballstark. Und für seine Größe ist er auch durchaus schnell. Ne? Also muss man sagen, so diesen Ball in die Tiefe, den er technisch perfekt mitnimmt und den dann macht. Ne? Also das kriegen nicht alle Stürmer, ne, mit dieser Körpergröße hin. Und er ist eiskalt vorm Tor. Also da muss man ganz klar sagen, wenn Ramin Safi auf das Tor gelaufen wäre, ist er ja häufiger schon in der Saison, ob er den gemacht hätte, keine Ahnung. Aber der Jansen macht das eiskalt, geht am Torwart vorbei, schiebt ihn rein. Also er bringt alles mit, was eine echte Nummer 9 braucht.
Beim Durchklicken der Bilderstrecke, Kira, ist mir noch aufgefallen, nicht nur das ganze Stadion gefühlt, bis auf die 100 Havelser, haben Marek Jansen ja diesen Dreierpack gegönnt, sondern einer seiner besten Freunde, der beim TSV spielt, nämlich Christopher Schepp. Man sieht auf einem Foto ganz klar, wenn man sich bei Reviersport durchklickt, wie er lächelt. Nach einem 0-1 aus seiner Sicht von Havelse, er hat es ihm auch gegönnt.
Ja, Martin, du hast es auch so oder so ähnlich geschrieben. Also, dass Uwe Koschner da ja auch so ein bisschen wahrscheinlich über seinen Schatten gesprungen, will ich gar nicht sagen. Aber er hat Größe bewiesen und hat gesagt, diesen Ärger stelle ich hinten an. So, ich treffe die sportliche Entscheidung, stelle ihn auf. Und man muss ja auch sagen, wahrscheinlich wäre es möglicherweise auch für ihn zum Problem gewesen, wenn er ihn nämlich degradiert hätte und nicht hätte spielen lassen.
Er hätte sich auf jeden Fall angreifbar gemacht. Man stelle sich vor, das Spiel wäre in die Hose gegangen und Jansen hätte auf Tribüne gesessen. So, ne? Und natürlich wusste Koschner das auch. Ne? Er hat sicherlich auch im eigenen Interesse so gehandelt. Aber Fakt ist, er hat dann eben das gemacht, was am besten für die Mannschaft ist. Das muss man auf jeden Fall anerkennen. Ich kenne Uwe Koschner und ich weiß, dass er auf jeden Fall sauer war. Er hat es ja auch zugegeben. Er sagte, ich war sauer, ne? Dass er gegen interne Regeln verstoßen hat. Das hat Marek Jansen eben, da haben wir drüber gesprochen, das macht man eben nicht. Und er hat die Faust in die Tasche gemacht. Er war auf jeden Fall stinksauer und er war wütend darüber. Aber Fakt ist, er hat dann sicherlich überlegt, was ist das Beste für die Mannschaft, was ist dann auch das Beste für mich und hat ihn dann aufgestellt. Das war genau die richtige Entscheidung.
Man muss sagen, Uwe Koschner hat professionell gehandelt. Im Sinne von Rot-Weiß-Essen, ist so. Ein anderer Trainer, der jetzt wirklich vielleicht im Amateurfußball oder so, hätte man gesagt, der kann mich am Arsch lecken, der spielt gar nicht mehr bei mir. Aber wir haben ja gesagt, diese zwei Szenarien gibt's, ne? Und Uwe Koschinat hat, wie Martin gesagt hat, komm, Preis drauf, der bringt mich jetzt weiter, der soll jetzt mal zeigen, was er drauf hat. Wir brauchen ihn gegen Havelse und alles richtig gemacht.
Ja, weil das ja auch, also wir lesen es auch ganz oft in den Reaktionen auf dem Podcast, dass das ja auch etwas ist, was Fans ihm, also auch Rot-Weiß-Essen-Fans ihm immer mal wieder vorwerfen, quasi an den gleichen Spielern andauernd festzuhalten, seine Lieblinge zu haben. Da geht's dann oft um beispielsweise Ramin Safi, der jetzt auch mal auf die Bank gesetzt wurde. Aber gerade das ist ja auch so ein Thema, was immer mal wieder aufklappt.
Aber er hat ja auch bewiesen, dass er anpassungsfähig ist, muss man ja auch mal sagen. Er hat lange an Ahmed Arslan festgehalten, was ja irgendwie auch auf der Hand lag. Arslan hat eine überragende Rückrunde gespielt. Natürlich haben solche Spieler etwas mehr Kredit. Er hat Kraulich rausgelassen, hat ihn dann auch wieder gebracht. Also er hat ja schon Anpassungen vorgenommen, das muss man ja schon sagen.
Ja. Martin, du bist uns auch noch deine Spielszene schuldig.
Ja, unbedingt. Eine sehr positive aus Essener Sicht. Es war das 3-1, aus meiner Sicht mit Spiel entscheidend, weil man ja nach diesem Anschlusstreffer schon irgendwie das Gefühl hatte, okay, da kann noch was passieren. im negativen Sinne, aber das war von A bis Z wirklich ein super Spielzug, den man so leider etwas zu selten sieht, muss ich sagen. Es ging los mit einer absoluten Highlight-Szene von Kaito Mitsuta, wie der den Ball da aus der Luft holt mit der Fußspitze, also wirklich atemberaubend. Da gab es ja auch Sonderapplaus im Stadion, also Kaito Mitsuta, muss man wirklich den Hut vorziehen. Das ist ein Spieler, ja, dafür zahlt man Eintritt. Dafür kommen junge Kids ins Stadion, um den zu sehen.
Ja, so, und bekommt hier auch eigentlich am laufenden Band nur Lob.
Was will man denn auch sagen? Ich meine, selbst wenn der schlecht spielt, der läuft trotzdem noch 15 Kilometer im Spiel. Also das ist einfach ein Unterschiedsspieler, ein Highlight-Spieler. Super, dass Rot-Weiß Essen so jemanden hat. Und dann geht's weiter und dann wird mir ja häufig über dieses Thema Dreierkette diskutiert. Ich lese immer Dreierkette, Angsthasenfußball von Koshinat. Also sagen Leute, die keine Ahnung vom Fußball haben, tut mir leid. Also Dreierkette heißt ja nicht, dass du defensiv spielst, sondern es ist immer eine Auslegungssache. Es ist immer abhängig vom Personal. Mit einer Dreierkette kann man ja auch offensiv spielen. So, eigentlich ist ja auch vorgesehen, dass sich in einer Dreierkette auch die drei Innenverteidiger mal einschalten. Das ist bei dem 3-1 passiert. Rios Alonso hat sich eingeschaltet, wurde angespielt, spielt dann den Pass perfekt rein zum rechten Schienenspieler auf Yannick Hofmann und der legte dann quer auf Marek Jansen, war das dritte Tor. Also das war wirklich ein hervorragend herausgespielter Angriff der Essener und da kann man natürlich drüber reden. Also sowas müsste man häufiger sehen, da muss man sich fragen, warum man das eben nicht häufiger sieht. Aber Fakt ist, für mich Dreierkette ist jetzt nicht gleich Angsthasenfußball. Man muss ja mal sehen, welches Personaltrainer Uwe Koschinat hat. Und dieses Thema Dreierkette, er hat das ja auch nicht ganz alleine entschieden. Uwe Koschinat ist jemand, der redet viel mit seinen Führungsspielern und zu den Führungsspielern gehören eben die drei Innenverteidiger und auch Klaus Jasula. So, und mit denen hatte ich auch mal gesprochen in Interviews und da hörte man schon raus, okay, die fühlen sich mit der Dreierkette einfach wohler. Das sind jetzt keine Sprinter, so, die mögen das nicht, wenn viel Platz hinter denen ist und die ziehen sich halt instinktiv etwas zurück. So, das ist immer eine Sache des Personals und nicht der Ausrichtung, wie ich finde. Und deswegen muss man bei dem Thema mal eine Lanze für Trainer Uwe Koschinat brechen.
Genau. Wichtig, was Martin anspricht, was mir gerade einfällt. Es gab bei Bayer Leverkusen mal Lucio, Innenverteidiger. Weder Kraulich, Rios Alonso noch Schulz sind solche. Das sind eher die auf die Standards lauern. Ne? Deshalb kommt die Dreierkette bei RWE eben so für den einen oder anderen so defensiv zum Tragen, ne? Weil die Jungs sich eben nicht so viel einschalten.
Ja, das sind keine Sprinter. Das hat man ja damals in der Viererkette in Saarbrücken gesehen. Klaus Jasula, da hat er auch nicht gut ausgesehen. Die Innenverteidiger auch nicht. Also wenn du nicht so schnell bist, dann ziehst du dich instinktiv ein bisschen zurück. Die mögen das, wenn sie sehr tief verteidigen. Das machen die drei ja auch gut. Auch Kraulich, Rios Alonso, Schulz, das sind alles keine Tempoläufer. So, und du kannst in Dreierkette natürlich auch mit Francis Bouberry spielen. Selbstverständlich. Es ist eine Sache der Auslegung. Aber mit dem Personal ist es schwer, so hoch zu stehen und dann entsprechend Druck zu erzeugen.
Zumal ja bei all der Kritik an dem Fußball, den Koschinat spielen lässt, die Ergebnisse ihm ja aktuell oder den Kritikern wenig also, Angriffsfläche bieten.
Mir ist das ein bisschen zu viel. Also ich lese mir auch durch, was so in den sozialen Netzwerken kursiert. Vielleicht müsste ich da einfach mal weniger mich mit beschäftigen. Aber ich finde es schon echt fatal, wie krass dieser Trainer angegangen wird. Mhm. Also wir dürfen nicht vergessen, der hat eine Mannschaft übernommen, die war auf einem Abstiegsplatz, die war am Boden und er hat 73 Punkte geholt im Jahr 2025, er hat jetzt 4 Punkte nach der Rückrunde geholt. Also man kann Kritik üben an der Spielweise, wie gerade eben erwähnt, warum gibt es solche Szenen nicht häufiger. Aber ich finde, man muss Respekt vor einem Trainer haben, der so eine Bilanz vorzuweisen hat. Und das geht mir ein bisschen ab so bei dieser Diskussion.
Ja, und die Ergebnisse passen ja. Vielleicht noch als letzten Aspekt zum Spiel am Samstag. Es gab auch eine rote Karte beziehungsweise gegen Yannick Hofmann. Wie habt ihr die Szene gesehen? Gerechtfertigt? Auch Koschinat hat sich ja danach noch dazu geäußert.
Ja, meines Erachtens nach gerechtfertigt und rote Karte wegen Dummheit, weil man in so einer Situation nicht so reingehen kann. Das ist ein gefühlter mit einem ausgefahrenen Fuß, diese Grätsche. Manche Spieler tendieren dazu, sofort am Boden zu sein. Yannick Hofmann, weiß jetzt nicht, er ist schon so ein bisschen so ein giftiger, schneller Spieler, aber eigentlich muss der das gar nicht, weil er so flink auf den Füßen ist. Aber er ist dann, glaube ich, auch einer, der zu Grätsche tendiert. Und das ist dann die Gefahr. Das sieht einfach gefährlich aus. Ist jetzt keine Brutalo-Grätsche, aber macht man einfach nicht. Und der Schiedsrichter zückt dann rot. Uwe Koschinat hat es nachher ja auch gesagt. Ist in Ordnung. Er hat sich, glaube ich, letzte Woche oder vor 2 Wochen auf einer Schiedsrichtertagung war er da, lange mit den Schiris unterhalten, der dritten Liga. Die wissen auch, er weiß auch, das ist schwer zu entscheiden in wenigen Sekunden. Er sagt, aber hier ist das in Ordnung. Er sagt, mein Spieler muss stehen bleiben. Das müssen wir auch lernen.
Also wenn es den VAR geben würde in der dritten Liga, dann wäre es keine rote Karte gewesen. Also für mich war es dann doch eine Fehlentscheidung, weil er zieht zurück. Ne? Und ich habe auch im ersten Moment auf der Tribüne gedacht, okay, doch rot, weil es dann doch sehr dynamisch aussah. Und wenn man die Bilder eben nicht hat, ist es schwer, dann innerhalb kürzester Zeit zu entscheiden. Bin ich bei Christian, warum grätscht er da? Ja. Tor, ungefährlicher Raum, Ball wird zurückgespielt, bleib einfach stehen, stell ihn, muss er nicht machen. Völlig klar, er hat es aber auch zugegeben. Er hat danach bei Social Media noch sich entschuldigt für dieses Reingehen. Er hat gesagt, das darf er so niemals machen. Trotzdem eher eine gelbe Karte. Und natürlich dann bitter für Rot-Weiß Essen jetzt die dritte Szene. Nach Tom Mustier, nach Klaus Jasula, bei der man sagen muss, eigentlich eher kein Rot. Ne? Und es ist eben immer die gleiche Diskussion in der dritten Liga. VAR soll ja bald kommen, dann wird es sich wahrscheinlich erübrigen.
Ja, der fällt jetzt erstmal aus. Eine schöne Szene gab es in der 87., als Ahmed Arslan eingewechselt wurde. Du hast es gerade eben gesagt, da wurde es nochmal laut. Er hat sich ja sogar danach noch bei Instagram bei den Fans bedankt für das Feingefühl, die ihn da angefeuert haben und sich gefreut haben, dass er auf den Platz kommt. Sowieso schwierige Situationen haben oft für ihn gesprochen, aber das dann irgendwie, Fingerspitzengefühl.
Hat der Trainer auf jeden Fall bewiesen. Er hätte ja auch Neuzugang Danny Schmidt bringen können, der möglicherweise im Ranking vor Arslan momentan steht. Aber ich habe mich gefreut für den Spieler. Der bin ja auch beobachtet, der hat gelitten wie ein Hund. Der hat die ganze Zeit, wie schon in München, die ganze Zeit drüber geguckt, boah, kriege ich noch einen Einsatz? Holt er mich noch rein? 4 waren dann schon drin. Es war dann klar, einer kann nur noch kommen. Und dann, dann tauchte dann doch die Nummer 6 dann auf der Anzeigetafel auf. Und dann durfte er reinkommen. Fand ich super von den Fans, dass sie ihn gefeiert haben. Man darf da auch nie vergessen, ne? Ohne Arslan wurde schon oft gesagt, wenn man möglicherweise nicht in der dritten Liga. Der Spieler hat jetzt eine schlechte Phase. Und dass er da nochmal spielen durfte. Vor heimischem Publikum war super. Man weiß ja auch nicht, wie das jetzt läuft in der kommenden Woche.
Ja.
Kann ich direkt überleiten zu Christian. Ja,
ob das ich würde einmal...
Oder zum Thema der Woche.
Genau, wenn wir schon beim Thema, Endspurt auf dem Transfermarkt sind. Ahmed Arslan auch da auf der Liste als möglicher, noch möglicher Abgang, bis denn dann das Fenster schließt. Wie sieht's da gerade aus?
Ja, Kira, zu Ahmed Arslan erstmal, da lag so ein bisschen Abschied in der Luft. So ein bisschen, komm, ich gönne dem noch mal ein paar Minuten, vielleicht ist der nächste Woche weg. Der hat sich das verdient, wie Martin gesagt hat, weil er für Rot-Weiß Essen viel geleistet hat. Ohne seine Tore wäre Rot-Weiß Essen kein Drittligist wahrscheinlich, sondern ein Regionalligist. Nichtsdestotrotz glaube ich, ohne jetzt weitere Infos zu haben, zur aktueller Stunde, dass Ahmed Arslan vor dem Abschied steht. Ich weiß, das ist aber schon wieder ein paar Tage her, er wurde mehreren Vereinen angeboten, aber die Vereine sind noch nicht angesprungen. Es gibt keinen Interessenten, der wirklich jetzt Ahmed Arslan ein Schriftstück vorliegt, hier kannst du unterschreiben, gibt's noch nicht. Transferfenster hat noch bis zum 2. Februar geöffnet. Das wird jetzt wird da nochmal die Arslan-Seite sicherlich nochmal ein bisschen Tempo aufnehmen und die Sache forcieren, weil er einfach unglücklich ist mit seiner Situation und die wird sich wahrscheinlich auch nicht so schnell ändern. Und ich gehe von einem Abschied aus und ich bin selbst gespannt, was in den nächsten Tagen passiert. Das Problem ist, Ahmed Arslan ist einer oder vielleicht sogar der Topverdiener bei Rot-Weiß Essen. Und natürlich will so ein Spieler dann auch nicht große Einbußen hinnehmen. Der Rot-Weiß Essen muss ihm einiges an Geld mitnehmen für das halbe Jahr, was er noch unter Vertrag steht. Der neue Verein müsste dann das irgendwie ausgleichen. Es geht immer um Geld in diesem Geschäft. Und das sehe ich als nicht so einfach an, aber sportlich würde er sicherlich einigen Vereinen helfen. Martin hat letzte Woche gesagt, SSV Ulm, Alemannia Aachen, die Abstiegskandidaten.
Du hast ihn noch Herz gelegt.
Ich glaube, natürlich, aber ich glaube, er würde auch Rot-Weiß Essen noch helfen können. Ja. Also natürlich hat er jetzt keine gute Hinrunde gespielt, aber worüber reden wir? Da müsste man natürlich dann mit dem Spieler sprechen. Ist er bereit, ein halbes Jahr nochmal eine kleinere Rolle einzunehmen? Arslan hat andere Ansprüche, natürlich auch schwer für ihn. Er war der Leader, er war der King in Essen und jetzt bist du vielleicht nur noch Joker, kommst ein paar Minuten rein. Natürlich könnte er der Truppe in diesen Minuten helfen. Ne? Also ein Freistoß, irgendeine Szene. Sicherlich könnte er noch wichtige Tore für RWE erzielen. Aber klar, es ist eben der Stand. Man würde sich gerne, wenn das geht, wenn der Spieler das möchte, vom Spieler trennen. Also man würde ihm keine Steine in den Weg legen. Für den Spieler wäre es auch besser natürlich, wenn er nochmal irgendwo spielt, wo er gebraucht wird. Deswegen muss man schauen. Aber wer weiß, vielleicht gibt es auch nochmal irgendwie ein Happy End. Man hat ja bei Jansen auch gedacht, die Wege trennen sich und vielleicht bleibt er, schießt noch ein paar entscheidende Tore. Ich würde mich freuen für Arslan. Er hätte es auf jeden Fall verdient, nochmal eine Chance zu bekommen. Aber sportlich wird es eben schwer, so in diesem System, ne, mit zwei Halbpositionen hinter der Spitze. Kaito Mitsuta ist absolut gesetzt und der ist ja auch nie verletzt. Der spielt ja immer.
Ja.
So. Ne. Der ist nie verletzt. Der hat noch nicht ein Spiel verletzungsbedingt verpasst bei Rot. Was ist unglaublich? Was für eine Maschine der Typ. Und dann hast du Danny Schmidt, dann hast du ja noch Safi, dann hast du Marvin Obus, der übrigens auch nicht wirklich einen glücklichen Auftritt hingelegt hat, mal wieder.
Blass geblieben.
Sehr, sehr blass geblieben. Auch gegen den Ball nicht gut gearbeitet, muss man sagen. Koschnat hat das Anlaufverhalten kritisiert über halbrechts. Er hat keinen Namen genannt, aber es war ja klar, dass Obus damit gemeint war. Also es hat ihm überhaupt nicht gefallen, wie der gespielt hat. Muss man schauen, ob er da noch mal ein, zwei Chancen
bekommt. Marvin Obus hat seine besten Spiele von der Bank in dieser Saison, muss man
sagen. Leider muss man das so sagen, ja. Gegen 60 unfassbar viel Schwung.
Wenn er von Anfang an spielt, nutzt er die Chance nicht. Aber nochmal ganz kurz, genau. Martin, zu Aslan. Bin ich eigentlich bei dir? Er könnte dieser Mannschaft noch helfen, da bin ich mir sicher. Aber ich gehe davon aus, dass er ja bei einem Angebot eines anderen Vereins ja dieses annehmen wird, weil er ist kein Spieler, der Geduld hat, meines Erachtens nach. Und er hat schon zu viel erreicht. Der ist ein Leader-Typ. Und das ist keiner, der jetzt, wenn Uwe Koschnat ihm sagt, Amo, hör mal, ich plane mit dir, aber du musst dich jetzt mal 3, 4, 5 Wochen gedulden. Das sind andere vor. Ich glaube es nicht. Das sehen wir ja schon. In 60 haben wir das genannt. Martin hat es jetzt beobachtet gegen Havelse. Diese Sehnsucht, dieser Blick zum Trainer. Ja, das ist ja extrem. Er will spielen. Er will spielen. Alle wollen spielen, sowieso. Also, aber er will extrem spielen.
Man möchte sich vielleicht auch eines Dauerthemas entledigen. Genau. Denn Ahmed Aslan ist einer von wenigen Spielern im Kader von Rot-Weiß Essen, die bundesweit bekannt sind. So, bei Magenta wird immer die Frage nach Aslan gestellt. So, der hat bei Dynamo Dresden gespielt. Das ist ja ein sehr, sehr großer Club mit sehr viel medialer Aufmerksamkeit. Aslan ist bekannt. Man kennt vielleicht Aslan bundesweit
und über Jasula. Die
Essenstadt grenzt hinaus und Klaus Jasula. Und jetzt vielleicht Marek Jansen nach dem Interview. Ja, aber Fakt ist, das ist natürlich, kann immer ein Dauerthema werden. Da ist die Frage, wie akzeptiert er seine Rolle? Ne? Und deswegen gehe ich auch von aus, dass man sich möglicherweise noch trennt, sofern es ein Angebot
gibt. Ja, da wird ja auch viel gepokert, gerade in den letzten Tagen. Wir sind gespannt, was sich da tut. Und ihr bleibt dann natürlich am Ball und wir halten euch hier dann auch mit Updates auf dem Laufenden. Auf der Zugangsseite, 3 neue sind schon da, wird sich vermutlich, also Markus Stegmann hat sich ja jetzt auch nochmal geäußert, eher nichts mehr tun. Ne? Max Brandt stand lange auf dem Zettel, auf der Liste ganz oben. Der wird jetzt wohl nicht kommen.
Genau. Also er hat ja auch darüber gesprochen
im
Interview mit der Südwestpresse. Ja, beide, alle Seiten haben es, glaube ich, irgendwie aufgegeben. Die Geschichte ist bekannt. Die Essener wollten ihn holen. Der Ulm hat den Spieler zum Verkauf angeboten, wollte ihn dann aber doch nicht zu den angebotenen Konditionen verkaufen. Und ich kann ja auch die RWE-Seite verstehen. Der Spieler hat noch ein halbes Jahr Vertrag. Kannst jetzt auch nicht zu viel für bezahlen, wenn du ihn möglicherweise im Sommer ablösefrei holen kannst. Und dann hat eben ein Umdenken stattgefunden. Man hat gesagt, okay, man braucht jetzt keinen klaren Ersatz, weil Ruben Reisig diese Position auf der 8 möglicherweise auch spielen kann als Box-to-Box-Player. Das hat er ja auch, bevor er in Hoffenheim war, gespielt. Vincent Wagner hat ihn so ein bisschen umgeschult. Bin mal gespannt, was er zu sagen hat. Am Mittwoch treffe ich ihn zum Interview. Dann werden wir mal von ihm hören, wie er sich das so vorstellt. Aber man glaubt jetzt, dass man das mit Reisig und dem am Samstag starken Torben Müsel lösen kann. Von daher kann ich schon verstehen, dass man da nichts mehr macht. Und dann wird es davon abhängen, natürlich, ob jetzt vielleicht ein Aslan noch geht. Ich glaube, wenn da noch einer geht, dann wird man noch mal nachlegen. Aber es kann auch sein, dass überhaupt nichts passiert. Und ich finde, das wäre auch jetzt die richtige Entscheidung. Also sollte Aslan bleiben, man hat einfach schon einen guten, breiten Kader. Man hat noch mal in der Breite nachgelegt. Man hat jetzt vielleicht nicht diesen einen Unterschiedsspieler geholt. Aber Fakt ist, Ben Hünning, das wird sich jetzt möglicherweise auszahlen, da Tobias Kraulich ausfällt, der wird dann wahrscheinlich spielen. So, Danny Schmidt ist nochmal eine Ergänzung. Also man ist in der Breite nochmal ein bisschen besser geworden und man hat die Leute. Man hat jetzt vorne einen Knipser, man hat einen echten Neuner. Jakacua Potocznik kehrt auch irgendwann nochmal zurück im Februar. Von daher sehe ich RWE schon ganz ordentlich aufgestellt.
Aber könnt ihr den Impuls, zumindest einiger Fans verstehen, wenn man dann sieht, okay, der Abgang von Thomas D., der spielt richtig Geld in die Kassen, war ja ein sehr guter Deal, dass man dann sagt, Mensch, vielleicht kann man zumindest irgendwie einen Teil des Geldes investieren für eben diesen Unterschiedsspieler. Aber
es ist eine Sache, Christian wird das bestätigen können, es ist immer, das hat auch Stegmann im Interview gesagt, eine Sache von Verfügbarkeiten. Ja klar, uns würden jetzt auch 30 Namen einfallen, Taz und Cigerci und wie sie alle heißen.
Du nennst die beiden. Der Impuls der Fans ist genau das, was Martin sagt. Taz und Cigerci. Jeder wünscht sich aufgrund dieser Spielweise, die nicht schön ist, aber sehr erfolgreich. Erfolgreichster Trainer, glaube ich, laut Statistik, den Rot-Weiß Essen je hatte. Er holt die meisten Punkte, Siege, kann man nicht meckern. Aber die Spielweise, der Fan will ja mehr. Du kannst Erster sein mit 10 Punkten Vorsprung, aber wenn du die Sieger immer nur, wenn du nur 1-0-Sieger feierst, ja, meckert der Fan trotzdem. Und deshalb wünscht man sich einen Zehner. Deshalb Martin Cigerci tatsächlich sowas. Wie früher, ich sag immer gerne Mike Wunderlich. Das war für mich so dieser Zehner bei Viktoria Köln, der alles auseinandergenommen hat, Fäden gezogen hat. Und ja, so ein hat Rot-Weiß-Essen nicht. Und da wünschen sich die Fans. Aber es ist das Wintertransfer. Wenn es da ein Zehner musst du rauskaufen. Da musst du eigentlich das ganze komplette Geld von Mustier wieder in die Hand nehmen und ja eine halbe Million auf den Tisch legen. Und ich weiß nicht, ob das reichen würde. Du kannst da nur im Sommer auf vertragslose Zehner hoffen. Auf der anderen Seite ist das ja auch nicht der Spielstil von Uwe Koschinat. Und deshalb, also ich sag auch, gut, ich habe schon vorher gesagt, für mich wären auch so Transfers wie von Danny Schmidt nicht nötig gewesen. Aber okay, RWE ist voll super aufgestellt. Außer mit dem Zusatz, hat Martin gerade auch gesagt, Aslan, Topverdiener, Budget wird frei. Vielleicht könnte man da noch was machen, aber
genug Geld ist ja jetzt da durch den Moustier-Verkauf.
Ja. Ja, der
Martin hat es aufgeschlüsselt nochmal. Ne?
Du kannst das vielleicht da so genau, haben wir es nämlich hier auch noch gar nicht aufgeschlüsselt. Eben da kommt.
Aber der Zusatz, das Geld kommt ja nicht sofort auf das rot-weiße Konto.
Genau, das dauert ja immer ein bisschen bei sowas. Ne? Aber Fakt ist, Tom Moustier wird ja jetzt in einem Atemzug mit Frank Mill und Horst Rubesch genannt. Das ist natürlich auch total verrückt, ne? Aber ist natürlich dann auch der Entwicklung in diesem Sport geschuldet. Ich glaube, Horst Rubesch wäre jetzt 50 Millionen wert gewesen im heutigen Transfermarkt. Aber man hat wirklich einen super Deal ausgehandelt. Ne? Also es war ja erst von 300.000 Euro die Rede. Das war das erste Angebot. Dann haben die Portugiesen nochmal aufgestockt auf 400.000. Dann war man damit auch nicht zufrieden, weil Fakt ist, RWE wollte den Spieler ja nicht abgeben. Ja. So, man hat auf jeden Fall eine Vision gehabt mit Tom Moustier, sollte eins der Gesichter sein, einer möglichst erfolgreichen Mannschaft in den nächsten Jahren. Und den wollte man schon gar nicht jetzt im Winter in so einer heißen Phase abgeben. Die Portugiesen wollten ihn aber nicht zu einem späteren Zeitpunkt verpflichten. Moustier wollte unbedingt weg. Er hat auch nicht mit sich reden lassen. Ich glaube, das hat man auch so ein bisschen gemerkt an ihm, an den Reaktionen bei Social Media. Da kam jetzt auch nicht irgendwie so ein warmer Brief oder sowas an die Fans.
Es war
ein
relativ kurzer Abschied.
Vielen Dank, RWE.
Ich glaube, der war schon genervt, dass er so lange warten musste. Man hat ihn ja etwas vertröstet auch, ne? Thema Poker und Thema Ersatz. Und das Thema war schnell erledigt. Ist ja auch okay, RWE, finde ich, muss da jetzt auch kein großes Loblied singen, weil ich meine, das ist jetzt auch kein Jakob Golz, der 7 Jahre da war, der hat eine gute Saison gespielt oder ein gutes Jahr gespielt.
Ja.
Und dann ist okay. Aber Fakt ist, man bekommt fast 600.000 Euro für Tom Moustier, könnte sogar noch etwas mehr bekommen durch Boni. Es sind da so Sachen wie, Christian kennt das, Einsätze und so weiter.
Weiterverkauf.
Genau, dann könnte diese Summe schon gesteigert werden. Also ist schon ein super Deal, da hat man alles rausgeholt, was man rausholen konnte und hat jetzt natürlich genug Möglichkeiten, noch was zu machen, ob es jetzt im Winter ist, man weiß es nicht, aber mit Blick auf die zweite Liga zum Beispiel, braucht man da sicherlich auch ein bisschen Geld, um zu investieren.
Und bei Moustier darf man träumen. Gestern, Benfica Lissabon gegen Estrela Amadora, Moustier von Anfang an, 2-0-4 verloren, vor 54.000 Zuschauern, ich glaube 60-70 Minuten gespielt. Und auf der Benfica-Seite hat Sidney Lopes Cabral gespielt, die Drittliga-Interessenten und Experten werden ihn kennen, vor einem Jahr noch bei Viktoria Köln gespielt, im Sommer 2025 ablösefrei zu Amadora gewechselt, jetzt im Winter im Januar 2026 für 6 Millionen Euro, betone 6 Millionen Euro, von Amadora nach Benfica verkauft. Wer weiß, welchen Weg Tom Moustier gehen wird.
Ja, wir sind gespannt. Martin, du sprichst den Traum der zweiten Liga an, damit der aber irgendwann in Erfüllung geht. Müssen die nächsten Punkte geholt werden, denn RWE hat jetzt noch ein Heimspiel. Am Sonntagabend kommt Wien Wiesbaden und ja, wer sich mal so die Formkurven beider Teams anguckt, RWE ist jetzt seit, ich glaube, 6 Spielen ungeschlagen in der Liga. Wiesbaden hat 5 der letzten 6 Spiele gewonnen. Da kommen zwei Mannschaften mit richtig Rückenwind.
Spitzenspiel.
Und richtungsweisend. Vor allem für den SVW in Wiesbaden. 4 Punkte hinter RWE.
Die lauern.
Wenn du an der Hafenstraße gewinnst, bist du dick im Aufstiegsgeschäft dabei. Wenn du verlierst, dann von 4 auf 7 Punkte, dann bist du erstmal wieder weg für einige Wochen. Ja, super Mannschaft. Gestern den SC Verl besiegt mit 2-1. Die fußballerisch beste Mannschaft. Da sind wir uns alle einig, dass der Sportclub Verl das ist. Die Wiesbaden haben das geschafft. Die kommen mit einer Offensivwucht, mit Fatih Kaya, mit Marc Floto. Ein wichtiger Mann fehlt, Nicolas Agriofites, der beste Torschütze. 21 Spiele, 7 Tore. Der wird den Wiesbadenern fehlen. Aber die haben wirklich richtig gute Leute, auch Ryan Johansson, an den Amadora noch dran ist. Das ist deren Zehner, Fädenzieher im Mittelfeld. Und ich bin gespannt. Das wird sicherlich, ich sag mal so, die werden nicht so viele Chancen liegen lassen wie der TSV Havelse. Da muss RWE auf jeden Fall hinten sicherer stehen und Jakob Gold sowieso top in Form. Wird seine Form halten, ist schwer an ihm vorbeizukommen, aber wird ein spannendes Spiel.
Wird eine harte Nummer. Ja.
Wenn RWE das zieht, dann hast du diese magische 40-Punkte-Rate, wenn es 41, dann kann man schon sagen,
auf jeden Fall. Muss keiner mehr vom
Klassenerhalt reden. Genau, keiner aktuell ist immer noch möglich nach unten, nein.
Ja, wird schwer, also man muss aber mal schauen, wen die alles besiegt haben. Ne? Also die haben in Osnabrück gewonnen, die haben gegen Cottbus zuletzt gewonnen, die haben gegen Verl gewonnen, da kommt eine absolute Top-Mannschaft jetzt zur Hafenstraße und ja, Heimstärke, da muss jetzt ein Dreier her.
Und das wäre wirklich verdammt wichtig, immer jeder Sieg ist wichtig, aber danach, Martin, hast du dann die Kracher, ne?
Ja.
In Aachen, du spielst in Rostock, in Osnabrück, ne? Das ist dann ein hartes Programm. Und das, eigentlich beginnt das damit jetzt, mit dem Wien-Wiesbaden.
Und personell, Tobias Kaulich hast du schon angesprochen, der fehlt fünfte Gelbe.
Ja.
Da ist dann relativ logisch, dass Ben Hüning wahrscheinlich in die Mannschaft.
Hüning ist natürlich so die logische Lösung. Ne? Dafür hat man ihn geholt, weil einer der gestandenen Innenverteidiger ausfällt. Ich hätte da jetzt ein bisschen Bauchschmerzen, weil kein Linksfuß dabei ist. So. Mhm. Und eine Dreierkette ohne echten Linksfuß immer immer schwierig. Aber ich denke trotzdem, dass er spielen will, dass es irgendwie lösen werden. Dann klar, Yannick Hofmann, auch bitter, ne? Ein wichtiger Mann, gerade auf der Schiene.
Kostka.
Wird jetzt fehlen. Kostka hat es gut gemacht, als er reinkam in einer halben Stunde. Also
dann davor
liegt auf der Hand.
Brumme war ein bisschen gesundheitlich angeschlagen. Er hatte auch schon die eine oder andere Trainingseinheit in der letzten Woche verpasst und es lief irgendwie nicht so richtig für ihn. Und deswegen hatte man sich dann entschieden, ihn dann in der Halbzeit draus zu lassen. Aber ist ja jetzt eine lange Woche, 8 Tage vom letzten Spiel zum Wiesbaden-Spiel. Ja. Ich denke schon, dass der dann wieder einsatzbereit sein
wird. Und auch für die Adduktoren von Marek Jansen. Eine lange Woche.
Da müssen wir aber beten jetzt, ne? Also aus Essener Sicht, dass die halten.
Never change the winning team gilt bei RWE nicht. Das ist so. Es wird der Wechsel geben. Marvin Obus haben wir vergessen, hast Martin auch angesprochen. Auch wieder so ein Kandidat für rein raus.
Ja.
Deshalb wird wieder spannend sein, wie Uwe Koschinat aufstellt. Aber Marek Jansen, brauchen wir nicht drüber zu sprechen. Ich glaube, den wird er jetzt auch mit 90% aufstellen, der Trainer.
Wenn er fit ist, ja. Wir freuen uns drauf. Spitzenspiel an der Hafenstraße, dann am Sonntagabend und dann Montag, ja, dann brandaktuell nach dem Spiel eine neue Folge von uns hier aus dem Studio. Danke, dass ihr heute mit dabei seid. Wir freuen uns immer über Likes bei YouTube, wenn ihr uns da abonniert, über Kommentare, Feedback, Themenanregungen. Wir lesen uns das alles durch. Danke euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Tschüss.
Ciao.
Von der Hafenstraße. Inside RWE ist ein Format der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Schnitt, Funke, Foto und Video. Folgt uns auf YouTube und eurer liebsten Podcast-Plattform, dann verpasst ihr keine Folge. Wir freuen uns auch über euer Feedback, zum Beispiel per Mail an vonnehafenstraße@funkemedien.de. Und alle Fußball-News gibt es täglich auf watz.de/sport.